Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Micky Beisenherz.
Einen wunderschönen Mittwochmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee. Und wenn Sie nicht Olaf Scholz sind, dann sind Sie heute Morgen vermutlich gut gelaunt wach geworden. Olaf Scholz muss nämlich in einer Umfrage heute in der FAZ lesen, dass nur 9% der Befragten der SPD zutrauen, das Land kompetent durch eine Krise zu führen. Nur zum Vergleich, CDU, CSU, denen werden ungefähr, also die kriegen 54%. Naja, gut, im Hintergrund hören Sie bereits die Person, die mit mir heute die Schlagzeilen und Meldungen des Tages durchgeht. Das ist die Frau, mit der ich allein in diesem Jahr rund 300 Mal wach geworden bin. Nein, es ist nicht, was Sie denken. Sie ist Lufthansa-Stewardess und verbringt deshalb gerade ungewöhnlich viel Zeit zu Hause. Guten Morgen, Niki Hassania.
Guten Morgen, Micky.
Guten Morgen, Niki. Hast du auch so gefeiert? 75 Jahre UNO.
Hä? Yay! Hm?
Ja, wir gratulieren der UN. Ne? Und auch nochmal zu den größten Hits. Ruanda, Srebrenica, Assad. Klasse, was die alles gerissen haben.
Rest in power, people.
UN, das ist die europäische Lösung. Nur für alle. Kommen wir zu Dingen, die vielleicht auch gar nicht viel freudvoller sind.
Die Schlagzeile des Tages.
Das Redaktionsnetzwerk Deutschland schreibt, die Gefahr ist im privaten Bereich. Bayern zieht Corona-Regeln an. Söder doing Söder things. Das bayerische Kabinett hat einheitliche Regeln für strengere Maßnahmen gegen die Corona-Pandemie beschlossen. Hintergrund waren steigende Infektionszahlen in mehreren bayerischen Städten und Kommunen. Vor allem in München. Ja, jetzt soll die Maskenpflicht schneller greifen. Private Veranstaltungen werden beschränkt. Und es kann eine Sperrstunde verhängt werden. Im Grunde genommen folgt Söder jetzt wieder dem Kurs, der ihn im Frühjahr dieses Jahres so populär gemacht hat. Wenn es nicht so gemein und nicht so eine böse Unterstellung wäre, möchte man fast meinen, das kommt Söder fast politisch ein bisschen entgegen, dass er wieder die Zügel anziehen kann. Und das bedeutet in München jetzt, dass man an den beliebtesten Plätzen Münchens, also Marienplatz oder Viktualienmarkt, Stachus, dass man dort auch draußen die Maske tragen muss. Und das bedeutet ja jetzt im Grunde genommen, könnte Bayern da auch wieder ein wenig der Vorreiter für den Rest Deutschlands sein? Private Veranstaltungen werden jetzt halt eben auch wieder begrenzt auf 25 Teilnehmende. Bisher waren es 100 in geschlossenen Räumen oder bis zu 50 Teilnehmende. Bisher waren es 200 unter freiem Himmel. Also das ist jetzt dann endgültig die zweite Welle, oder Niki?
Ja, die zweite Welle ist da. Oder die Dauerwelle oder was auch immer. Ich habe übrigens gar nicht den Eindruck, dass es ihm politisch zurechtkommen könnte. Er wirkt auf mich eher sehr zappelig gerade. So dieses, er sagt auch nicht mehr seinen Standardsatz, schauen Sie mal, dieses, ich habe alles unter Kontrolle, sondern es wirkt so nervöser alles, weil er auch ganz genau weiß, dass die Leute müde sind und keinen Bock mehr haben auf wieder alles dicht machen, auch wenn es vernunftmäßig allen einleuchtet, aber sie wollen nicht mehr. Und ich fand das so interessant, wie er jetzt auch den Fußballfans abgeraten hat, nach Budapest zu reisen, weil da ja
zum Supercup-Finale, genau, ja.
Genau. Und hat dann auch gesagt, dass das jetzt ein Risikogebiet sei. Und wenn sie zurückkämen, sie alle am Flughafen auch direkt getestet würden. Also es wirkte alles sehr nervös.
Ja, dann meinst du, dann macht jetzt Söder eher so den Laschet, ne? Wirkt dann, aber tja, wir werden es sehen, aber was wir jetzt natürlich ganz klar feststellen ist, dass die Maßnahmen wieder angezogen werden, auch im Rest Deutschlands. Berlin zum Beispiel verzeichnet gerade die höchste Corona-Inzidenz aller Bundesländer, also die ziehen gerade richtig an, vor allen Dingen Berlin-Friedrichshain, und das ist ja, wie wir wissen, früher hätte man gesagt, Hotspot einfach partymäßig, jetzt dann auch Corona-bedingt, und da leben halt einfach wahnsinnig viele junge Menschen, da feiern viele junge Menschen, und gerade bei jungen Leuten steigen die Infektionszahlen auch extrem an, was natürlich klar bedeutet, dass die besonders lasch mit den Corona-Regelungen Abstand halten, Hygiene, Masken umgehen. Und das größte Problem sind, so wie ich es derzeit empfinde, eigentlich zwei Dinge. Zum einen sind es die privaten Partys, weil du dort am wenigsten nachhalten kannst, hinter verschlossenen Türen, wer da kommt, wie viele kommen, was da geschieht. Mhm. Und natürlich auch dieses sehr, sehr lasche Umgehen mit dem Eintragen in die Listen. So, das ist ja ganz schwierig, wie wir es jetzt in Hamburg im Schanzenviertel vermehrt haben. Stichwort Katze, aber ein anderer Laden ist jetzt auch betroffen. Und da wird, glaube ich, einiges zu tun sein. Also wenn man da nicht irgendwie künftig auch die Betreiber solcher Läden anhält, stärker zu kontrollieren, was da in den Kontaktlisten steht, dann wird das schwierig. Möglicherweise haben wir aber auch demnächst diese Probleme gar nicht mehr, denn es meldet sich jemand aus einer ganz anderen Ecke und das ist Wladimir Putin. Ja, Wladimir Putin empfiehlt der UN den russischen Impfstoff. Russland bringt als erstes Land weltweit ein Vakzin auf den Markt und Putin ist von dem Produkt derart überzeugt, dass er den UN-Mitarbeitern eine kostenlose Verabreichung verspricht. Ich kann mir richtig vorstellen, dass sie auch sagen, ja,
wachen in der Charité auf, meinst du?
Ja, wachen jetzt, genau. Die machen einmal die Nawalny-Diät. So irgendwie 20 Kilo in 5 Tagen. Also das ist doch eigentlich absurd, oder? Du hast ein Land und das ist ja kein kleines Land und der Staatschef sagt, ich habe eine Impfung und alle gucken so nach links und rechts und sagen,
seit mittlerweile einem Monat schon. Es wird einfach ignoriert. Ich weiß auch nicht, wie die das so durchziehen auf der diplomatischen Ebene. Aber es ist schon interessant. Da kommt jemand und sagt, ich habe die Heilung und alle sagen, ja, wann kommt denn jetzt endlich die Impfung? Wann kommt sie?
Und er schnippt. Hier.
Ich hab's nicht.
Gewinner des Tages.
Hat auch ein bisschen was mit Corona zu tun. Der Stern schreibt Bundesverdienstkreuz für Christian Drosten, der Berliner Virologe und Coronavirus-Erklärer. Ich wollte erst Erfinder sagen. Christian Drosten wird mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, wegen seiner hervorragenden Leistung für das Gemeinwesen. So, und ich würde jetzt mal sagen, da wird jetzt, also Julian Reichelt hat natürlich jetzt bereits Schaum vor Mund, der beißt jetzt in sein Wutkissen und schüttelt es hin und her. Christian Drosten kriegt das Bundes Welches Kreuz kriegt denn dann eigentlich Julian Reichelt? Das Eiserne? Aber wir können uns, glaube ich, schon darauf einigen, dass uns allen relativ klar ist, warum er das Bundesverdienstkreuz bekommt. Oder genauso übrigens wie Mighty Nguyen Kim und auch Thomas Hitzlsperger. An dieser Stelle auch ganz herzlichen Glückwunsch und ganz liebe Grüße. Ja. Und das ist, denke ich, sehr verdient, wenn jemand ein Land so wortreich und fachkundig und zugänglich über dieses Infektionsgeschehen informiert, sodass die Leute nicht komplett durchdrehen.
Und uns ja auch so mitgelenkt und gesteuert, was vielen nicht gepasst hat, aber ja, sein Wissen hat natürlich dafür gesorgt, dass wir die Pest irgendwie überlebt haben, Mann.
Ja, absolut, absolut. Jetzt sagt man natürlich, Podcaster mit medialer Aufmerksamkeit kriegt Verdienstkreuz. Serdar Somuncu macht sich bereits Hoffnung, aber da müssen wir sagen, da sind die Inhalte nicht so ganz passig. Übrigens bekommt auch der Pianist Igor Levit das Bundesverdienstkreuz. Und da muss ich offen gestehen, ich weiß, Twitter liebt Igor Levit. Ich persönlich hab da...
Warum kriegt er das Bundesverdienstkreuz? Ich würde gerne seinen Wikipedia-Eintrag unter politischen Aktivitäten steht, Zitat, Levit meldet sich häufig auf Twitter mit politischen Äußerungen zu Wort. Da möchte ich doch sagen, 90% aller, die eine Internetverbindung haben, machen das auch. Und ich.
Dann kannst du auch komplett Twitter das Bundesverdienstkreuz geben.
Say no to racism against racism. Also, das ist für mich menschliche Baseline. Und dann hat wirklich jeder einen Preis verdient. Und sorry, da möchte ich einfach sagen, warum dann nicht Leuten einen Preis geben, wo alle es verstehen könnten. Zum Beispiel Joko und Klaas, allein mit ihren letzten 2 15-minütigen Clips, die sie produziert haben. Einmal Männerwelten und dann die Doku über die Lage in Moria gerade. Das ist 1000-mal mehr bundesverdienstkreuzwürdig als das, sorry, ey. Und dann zu Hause Konzerte spielen, thank you very much, aber dann lieber David Garrett.
Genau, dann bitte demnächst auch noch David Garrett und Leon Löwentraut, die so ein schönes Beethoven-Bild
aber für die
Bild. Ja, herzlichen Glückwunsch. Liebe Grüße.
Blattgold.
Der Spiegel schreibt, Laschet zu Merz. Es spielt wirklich keine Rolle, wer wen liebt. NRW-Ministerpräsident Laschet hat sich zu der als homophob kritisierten Äußerung seines CDU-Rivalen Merz geäußert. In einer modernen Volkspartei spiele die sexuelle Orientierung keine Rolle. Da würde man jetzt erstmal zustimmen. Es gibt aber eine Geschichte, die dem Ganzen vorausgegangen ist. Und das war Friedrich Merz, der war im Talk der Bild. Der Talk heißt Die richtigen Fragen. Und eine dieser vermeintlich richtigen Fragen war, ob er ein Problem mit einem schwulen Kanzler hätte. Und dann sagte Friedrich Merz zuerst, überhaupt kein Problem. Und da hätte man an dieser Stelle sagen können, danke, machen wir einen Haken dran. Und danach kam aber, die sexuelle Orientierung sei ein privates Thema, solange sich diese im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, weil er zieht da ganz klar die Linie. Und das ist natürlich, weißt du, er war doch schon halb durch die Tür und dann kommt aber plötzlich noch dieser Satz. Und daraufhin hat Jens
dann
Spahn...
Dann noch in die Hose geschissen, ja.
Ja, richtig, dann noch in die Hose geschissen. Und daraufhin hat dann Jens Spahn gesagt, darauf angesprochen, in einer vor Pressevertretern, wenn die erste Assoziation bei Homosexualität Gesetzesfragen oder Pädophilie ist, dann müssen Sie Fragen an Friedrich Merz richten. Und da hat Spahn natürlich das Ganze wahnsinnig gut auf den Punkt gebracht. Man muss übrigens sagen, wenn ein Talk heißt, die richtigen Fragen, also die Frage, ob ein schwuler Kanzler ein Problem sei, ist für mich auch nicht unbedingt die richtige. Da fängt das Problem schon mal an. Friedrich Merz selber klingt so wie Gloria von Turn und Taxis. Und das ist schon lustig in dieser Woche, weißt du, wenn es darum geht, also das Christian Lindner, ja, steht mit seinem rückwärtsgewandten Gesellschaftsbild in der Kritik. Und was sagt Friedrich Merz, holt mein Bierdeckel und haut dann aber nochmal richtig einen raus und zeigt auch in seiner Sicht auf das Thema Kurzarbeit, wie abgekoppelt er eigentlich so vom normalen Bürgertum ist. Und ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster. Homosexualität ist ja nun auch sehr tief in der Mitte des Bürgertums angekommen, aber womöglich halt eben nicht im Sauerland, oder?
Wie gesagt, ich bin davon überzeugt, dass Merz ein Zeitreisender aus den 50ern ist und gekommen ist, um uns alle umzubringen.
Oh Gott, ja, ich fürchte, er wird niemals in die Situation geraten, das durchzuziehen, weil er wird halt niemals in eine Art Regierungsverantwortung geraten, denn Friedrich Merz verliert ja zunehmend alle. Also das ist.
Ich fand auch von Laschet echt gut, weil als CDU, ich meine, das ist eine konservative Partei und es tat jetzt nicht Not, dass er ein Statement dazu abgibt und fand das aber echt gut von ihm, dass er Merz indirekt gesagt hat, Schnauze.
Ja, sicher, aber andererseits, warum hat sich, also den lässt man doch nicht liegen, diese Gelegenheit. Wir befinden uns ja nun auch im Vorwahlkampf.
Ja, aber wenn du aber weißt, dass du viele in der Partei hast, die so ein rückwärtsgewandtes Empfinden haben, da kann ich mir echt, also so sicher, dass Merz jetzt wirklich raus ist, bin ich mir leider nicht, was die CDU angeht.
Nein, Merz bedient natürlich in erster Linie die Merkel-Hasser innerhalb der CDU. Aber Armin Laschet wiederum, der ja speziell auch in NRW sich sehr stark immer für das Thema Integration stark gemacht hat. Mhm. Und ich behaupte jetzt mal, dass die Schnittmenge der Rechtskonservativen und der Homophoben relativ hoch ist. Also die Leute wird Laschet für sich vermutlich eh nicht einnehmen können. Deswegen war jetzt auch der Preis nicht allzu hoch, wenn man Merz für seine homophobe Äußerung einem mitgibt. Übrigens muss man wirklich nur mal fair sein, weil ich das auch in diversen Medien gehört habe. Friedrich Merz hat nicht in einem Satz gesagt, dass Homosexuelle Gesetze übertreten oder sich an Kindern vergreifen. Das hat Merz nicht gesagt. Aber Merz hat halt diese Konnotation hergestellt, genau, innerhalb weniger Sekunden. Und
also meinst du, er kann sich darauf berufen, dass es am Schnitt lag?
Nein, aber das ist die ganz klassische Art und Weise, Dinge zu setzen. Und einem Rhetoriker wie Friedrich Merz kann man ja grundsätzlich erstmal unterstellen, dass er weiß, was er sagt. Und das ist natürlich die klassische Methodik, die man eigentlich nur von Parteien rechts der CSU kennt, Dinge zu sagen und im Nachhinein zu sagen, ja Leute, wenn ihr das so verstehen wollt, dann, ne, das will ich damit sagen. So, naja, wir beide werden ihn vermutlich sowieso nicht wählen. Also es bleibt am Ende dabei, die Grünen können sich gerne streiten, wer Kanzlerkandidat wird, Baerbock oder Habeck. Solange Merz wird, ist die Wahl für die auf jeden Fall schon mal ganz gut gelaufen.
Das hat mich überrascht.
Fußballtransfers.com schreibt, Wirbel um Suarez-Betrug. Vor seinem anvisierten Wechsel zu Juventus Turin stand für Luis Suarez zunächst ein Einbürgerungstest auf dem Programm. Bei diesem soll der 33-Jährige betrogen haben. Ja, Luis Suarez will wechseln vom FC Barcelona zu Juventus Turin und er ist also eigentlich uruguayischer Staatsbürger. Er würde aber gerne die italienische Staatsbürgerschaft haben, da Juventus bereits das Kontingent an Transfers von Nicht-EU-Spielern ausgeschöpft hatte. So, jetzt hätte er dafür eine Einbürgerung haben müssen, hat einen Italienisch-Test gemacht und bestanden mit Bravour. In Perugia hat das Ganze stattgefunden. Jetzt ist es allerdings so, dass es Unregelmäßigkeiten geben soll, denn Luis Suarez habe angeblich die Testfragen vorab erhalten. So, und jetzt wird an der Universität von Perugia ermittelt. Hast du es mitgekriegt, Niki?
Mitgekriegt und ich habe mir auch so richtig vorgestellt, dass er so Quatsch Italienisch spricht, um allen zu beweisen, dass er es doch kann. Und immer so, ciao ragazzi.
Ja, es gibt eine Frau namens Stefania Spina, die in die Organisation der Prüfung involviert ist und die sagt, er spricht kein Wort Italienisch, er konjugiert keine Verben, er spricht nur mit dem Infinitiv.
Dabei ist er mit einer Italienerin verheiratet.
Ja gut, das heißt ja jetzt auch nichts. Ne? Ich meine, ich bin auch mit einer Perserin quasi verheiratet.
Ja, aber du willst jetzt nicht die iranische Staatsbürgerschaft.
Wieso? Das ist doch ein tolles Land. Ne? Also unter dieser Voraussetzung hätte Ailton niemals nach Deutschland wechseln dürfen. Und wenn man jetzt mal sagt, man konjugiert keine Verben, man spricht nur mit dem Infinitiv, das klingt wie das komplette RTL-2-Abendprogramm, oder? Also... Wir kommen, achso, das vielleicht nur vorweg, der Wechsel zu Juventus ist übrigens geplatzt. Er möchte jetzt, Suarez möchte nach Madrid und ich behaupte jetzt mal kühn, ein bisschen Platz. Spanisch wird er zumindest sprechen.
Genau.
Papala Paparazzi.
Mannheim 24, bitte verzeihen Sie uns, dass wir diese Quelle nutzen, berichtet, Xavier Naidoo fordert Jan Böhmermann zum Promi-Boxen heraus. Es würde wieder mal Zeit. Xavier Naidoo zeigt sich plötzlich von seiner gewalttätigen Seite über Telegram, fordern er und Attila Hildmann, Jan Böhmermann und Oliver Welke zum Boxkampf heraus. Es soll dann Promi-Boxen geben. Dann schreibt Xavier Naidoo bei Telegram, Welke und Böhmermann versus Attila und Xavier. Wieder mal Zeit für ein Promi-Boxen. Also ich persönlich halte das für eher unrealistisch, weil dafür sind ja alle vier Beteiligten eigentlich viel zu bekannt, fürchte ich. Und Olli Welke, gut, ich meine, klar, der ist fit und austrainiert, aber ansonsten...
Auf wen tippst du denn jetzt?
Wer gewinnt? Wer gewinnt?
Ja, genau.
Boah, also ich setze, wahrscheinlich wirklich am Ende, wird es am Ende Welke, so, weil der einfach den härtesten Schädel hat. Attila Hildmann, the Veganian Stallion. Ne? Aber jetzt ist jetzt die Frage, ne, wenn jetzt Böhmermann und Welke annehmen, sagt dann Attila, ich mach's, oder hat er am Ende vielleicht Querdenker-Bumble? Das ist ja, ich behaupte jetzt mal, der Kampf wird nicht zustande kommen, oder?
Ich wünschte, es würde passieren.
Vielleicht nächstes Jahr.
Oh, ich dachte, du wärst längst tot.
Ja, und das gilt für diesen Tim aus dem Sommerhaus der Stars. Das kommt nämlich heute Abend. Heute Abend kommt es zum Knüppelgate. Beim Sommerhaus der Stars. Ich möchte denjenigen, die es noch nicht gesehen haben, möchte ich sagen, es kommt zu einem folgenschweren Spiel und dort spielt eine Piñata eine Rolle und diverse Kostüme, so Affenkostüme und Einhornkostüme. Das heißt, die Männer sehen nichts und die Frauen dirigieren sie, während die Männer mit einem Knüppel auf die Piñata einhauen müssen. Dummerweise haut auf den Mann von Annemarie Alfeld ein. So, also er schlägt einmal quasi versehentlich mit dem Knüppel, mit dem Baseballschläger oder wie meine Oma immer sagt, mit dem Basketballknüppel, haut er ihm auf den Kopf und der Notarzt muss kommen. Und in der Rückschau Also wenn dann die Leute wieder ihre abgesteckten Kommentare machen, hat man das Gefühl, der hätte stundenlang mit einem Baseballschläger, so als hätte, so ein bisschen wie bei The Walking Dead, wo Negan dem einen einfach permanent mit dem umdrahteten Baseballschläger auf den Schädel einschlägt.
Absurd, wirklich absurde Szene. Und dann im Nachhinein wurde es wirklich so ausgelegt, als sei es ein absichtlicher Mordversuch, obwohl
ja.
wo du denkst, ja.
Ja, also vor allem, das ist ja wirklich, also wie die es schildern, dachte ich, das wäre American History X gewesen oder so. Jetzt muss man ja sagen, Sommerhaus der Stars, also quasi Daueralkoholisierte, die mit dem Baseballschläger aufeinander losgehen. Mir fehlen die Begegnungen zwischen Dynamo Dresden und Hansa Rostock auch, aber leise Kritik, ja, an RTL, die Sorgfaltspflicht seitens des Senders, was die Kandidaten angeht, wird in der einen oder anderen Situation wirklich sehr lax gesehen. Also wenn ich mich an die Szene erinnere.
Sag mal, du kennst dich doch aber so aus mit RTL-Produktionen.
Ja.
Die Beobachter, die das Material auswerten und so, sind die da in der Nähe? Könnten die eingreifen oder wie funktioniert das?
Ja, also die könnten natürlich eingreifen, aber so 3-4 Knüppelhiebe oder also die kommen sie auf jeden Fall zu spät. Genauso in der Szene, als der unfassbar besoffene Andreas auf hier Kubilai losgeht. Also bis da mal einer aus dem Ü-Wagen rüberrennt und sagt, so geht das ja nicht, da hat er ihm aber schon mal gemischtes Hack aus ihm gemacht. Also ich sag mal, da ist noch, was so die Sicherheitsmaßnahmen angeht, so bei den Kandidaten untereinander. Es wäre ja schon mal ganz gut, wenn man sagen würde, Leute, so inzidenzmäßig, so bei einem Promillewert über 2,5, ist jetzt hier erstmal, naja, mal gucken, wie es weitergeht.
It's fun.
Und was schreibt eigentlich die Bild?
Ja, die Bild meldet spannende Sachen, unter anderem vorne auf der Titelseite heute ein Geständnis von Kalle Rummenigge, der sagt, nach Sekundenschlaf, Zitat, meine Frau lässt mich nicht mehr an Steuer. Jetzt muss man sagen, FC Bayern Präsidium und Steuer ist sowieso immer ein schwieriges Thema. Und dann haben wir natürlich heute auch mal wieder Post von Wagner zum Ende heute. Niki, bist du soweit?
Liebe Maske, jeder, der eine Maske trägt, hat die wichtigste Entscheidung seines Lebens getroffen. Jetzt kommt's in Großbuchstaben. Ich will nicht sterben. Und meine Mitbürger auch nicht. Leider gibt es Menschen bei Hochzeiten, Familienfeiern, die sich ohne Maske amüsieren. Sie küssen sich auf die Wange, tanzen eng, sie flüstern sich ins Ohr. In einer Kleinstadt wie Hamm waren plötzlich 141 Personen infiziert nach einer Hochzeitsfeier. Wir müssen lernen, uns zu lieben mit Maske. Unser Gesicht ist bedeckt, unsere Gefühle nicht. Mit der Maske zeigen wir, wie respektvoll wir mit unseren Mitmenschen umgehen. Es ist ein Zeichen von Liebe. Herzlichst, Ihr Franz Josef Wagner. Ja, siehst du.
I love him.
Ja. Und wo wir heute schon in dieser bundesverdienstkreuzartigen Stimmung waren, jetzt, liebe Hörer, auch zum Schluss, ne? Sie haben es natürlich gleich erkannt. Für uns spielt heute Frauke Ludowig mit ihren 40 Zentimeter langen Zehen. Frauke,
es
ist wunderbar.
Verdient.
Frauke, du hast es mehr als verdient. Frauke, klasse. Frauke, was hat sie? Also sie hat auch schon mal Nazis rausgeschrieben. Siehst du, also bitte.
Bundesverdienstkreuz für sie.
Es ist das Bundesverdienstkreuz. Ich höre es schon klimpern. Wunderbar. So, ansonsten vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Wir wünschen noch einen schönen Tag. Und bis Freitag. Ciao.
Tschüss.
Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassan-Nia. Produktion Laura Pohl. Ton und Schnitt Mia Becker und Christian Pfeiffer. Neue Episoden montags, mittwochs und freitags. Überall, wo es Podcasts gibt.